mit Xaver Forthuber.
Und mein heutiger Gast ist Theresia Tögelhofer, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und bei der Stiftung Genshagen, die seit Jahren schon die Länder des ehemaligen Jugoslawien beobachtet. Und mit ihr sind wir jetzt in Berlin verbunden. Guten Nachmittag aus Wien.
Grüß Gott.
Österreich, Finnland und Schweden sind seit 25 Jahren jetzt genau in der EU. Seitdem ist die Gemeinschaft angewachsen, ein Mitglied hat dann wieder gekündigt. Jetzt sind wir also 27 und die nächste Erweiterungsrunde, so es sie gibt, sollte den Westbalkan betreffen. Soweit ist es grundsätzlich Konsens, schon seit langem. Dazu gab es auch letzte Woche wieder eine Konferenz, nicht den geplanten großen Gipfel in Zagreb, sondern nur einige Stunden Videokonferenz unter Führung der kroatischen Ratspräsidentschaft. Frau Tögelhofer, es ist nicht der erste Balkangipfel der EU und auch nicht der erste, den Sie verfolgt haben. Was genau ist da jetzt passiert? Was ist nicht passiert?
Genau, also dieser Westbalkangipfel in Zagreb ist tatsächlich ein historischer Gipfel. Das ergibt sich einfach daraus, dass er 20 Jahre nach einem Gipfel stattfand, der ebenfalls eben in Zagreb abgehalten wurde. Und vor 20 Jahren hat die EU den Staaten des westlichen Balkans eine Beitrittsperspektive gegeben. Das heißt, dieser Prozess dauert nun schon sehr lange. Und die Idee ist, die Staaten des westlichen Balkans schrittweise an die Europäische Union heranzuführen. Das heißt, es war klar, dass es nicht von heute auf morgen gehen wird. Aber dennoch ist mittlerweile die Aufbruchsstimmung, die damals geherrscht hat, die auch vor 10 Jahren noch geherrscht hat, kann man sagen, mittlerweile ist diese Aufbruchsstimmung verflogen. Der Beitrittsprozess zieht sich schon ziemlich lange hin. Und wir haben in den letzten Jahren immer wieder Blockaden erfahren. Wir haben auch Rückschritte erlebt in Bezug auf Reformen. Und Stand heute ist also keiner der Staaten im westlichen Balkan wirklich für einen Vortritt, für einen Beitritt vorbereitet. Das gilt auch für die Frontrunner, so werden sie oft genannt, Serbien und Montenegro. Das heißt, der Beitritt bleibt eine mittel- bis langfristige Perspektive. Dennoch war es wichtig auf diesem Gipfel noch einmal das Commitment der EU gegenüber den Westbalkanstaaten zu bekräftigen, weil gerade die EU in den letzten Jahren auch sehr zögerlich agiert hat gegenüber dem westlichen Balkan und die Skepsis ist in einigen Mitgliedstaaten weit verbreitet.
Ja, Bekräftigung ist, glaube ich, ein gutes Wort, auf das wir uns einigen können, wenn Sie schon 2000 erwähnen. Man hat den Eindruck, es war damals schon wesentlich formalisierter auch. Also wenn wir jetzt von Bekräftigungen sprechen, gab es damals eine offizielle Erklärung. Es gab die Stabilisierungs- und Assoziierungspartnerschaft, so nennt man das, die dann wiederum in den Thessaloniki-Gipfel mündete. Aber schon ab dann scheint es irgendwie bergab gegangen zu sein mit den Hoffnungen auf einen richtigen Erweiterungsfahrplan für die meisten dieser Länder auch, oder?
Das würde ich gar nicht so sehen. Also der Thessaloniki-Gipfel, der dann 3 Jahre später stattgefunden hat, hat diese Erweiterungsperspektive oder Beitrittsperspektive aus Sicht der Westbalkanstaaten noch einmal bekräftigt. Und der Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess, den Sie gerade angesprochen haben, den gibt es bis heute.
Ja.
Und tatsächlich haben die Staaten in diesem Prozess sehr viele Fortschritte gemacht. Also wir haben Serbien und Montenegro, die sich schon seit einigen Jahren in Beitrittsverhandlungen befinden. Wir haben ganz wichtig auch den Beschluss, der erst vor einigen Wochen erfolgt ist, auf dem Märzrat der EU, dass auch Albanien und Nordmazedonien jetzt die Beitrittsverhandlungen aufnehmen können. Und dann sind Kosovo und Bosnien sozusagen die Sorgenkinder oder auch Nachzügler in diesem Prozess. Das sind eben auch jene Staaten, die am meisten, am schlimmsten von den Kriegen der 90er Jahre betroffen waren und die wirklich auch mit grundlegenden Problemen ihrer Staatlichkeit zu kämpfen haben. Also ich würde nicht sagen, dass es schnell bergab gegangen ist, sondern wir haben eher einen Knackpunkt erlebt mit der Wirtschafts- und Schuldenkrise.
Mhm.
Zum einen, weil diese Krise ab 2009 eben die EU sehr stark betroffen hat und die EU-Staats- und Regierungschefs sehr nach innen gewandt agiert haben. Also sie waren so sehr mit der Krisenbewältigung innerhalb der Europäischen Union beschäftigt, dass sie ihre Nachbarschaft und damit eben auch den westlichen Balkan vernachlässigt haben. Das heißt, wir haben heute gute Konzepte, wir haben gute Strategien, aber gerade wenn es dann an die Umsetzung geht und wenn es um die Frage geht, was sich konkret für die Menschen vor Ort verändert, dann gibt es sehr wohl große Defizite.
Was enthält denn, weil Sie es gerade schon angesprochen haben, das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen, wie Sie ja gesagt haben, wird das noch als brauchbar gesehen, auch als Perspektive für den Kosovo zum Beispiel, der ja damals noch nicht Partei sein konnte?
Auf jeden Fall, also es gibt, man muss unterscheiden zwischen diesem Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess, so wird einfach der Beitrittsprozess genannt. Und das ist insofern interessant, weil er eben diese zwei Elemente oder Motive enthält, warum die EU die Annäherung gegenüber dem Westbalkan verfolgt. Zum einen ist es eben Stabilisierung oder Stabilität, das heißt, man möchte eben noch bestehende Konflikte lösen und vor allem den Ausbruch neuer Konflikte verhindern. Und das zweite ist die Assoziierung. Also das wäre dann konkret die Heranführung an die EU und das erfordert eben politische und wirtschaftliche Reformen und eben auch die Übernahme des Acquis communautaire, also des gemeinschaftlichen Besitzstandes. Und dieser Besitzstand, der umfasst mittlerweile über 100.000 Seiten Gemeinschaftsrecht, dass diese Staaten übernehmen müssen. Das ist also eine Herkulesaufgabe. Und die Assoziierungsabkommen sind dann sozusagen die erste Stufe in diesem Beitrittsprozess. Das heißt, mittlerweile haben auch tatsächlich alle Staaten der Region Assoziierungsabkommen abgeschlossen mit der Europäischen Union. Und darauf aufbauend erfolgen dann weitere Schritte. Also konkret kann ein Land dann Kandidatenstatus beantragen, damit es eben ein offizieller Beitrittskandidat wird. Und wenn das geschehen ist und gewisse Voraussetzungen erfüllt werden, können eben Beitrittsverhandlungen eröffnet werden, die sich dann erfahrungsgemäß über viele Jahre ziehen. Und wenn hier alle Verhandlungskapitel abgeschlossen sind, dann kann eben ein Beitrittsabkommen unterzeichnet werden. Aber soweit ist, wie gesagt, im Moment kein Staat der Region.
Genau, wir sprechen also über 6 Länder heute in der Sendung. Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Und wie Sie sagen, die Annäherungsprozesse an die EU sind in diesen Ländern unterschiedlich weit fortgeschritten. Die Beitrittsperspektiven stehen überall schon länger im Raum. Serbien etwa verhandelt seit 2014 offiziell und das letzte, das jetzt einen Beitrittsantrag geschickt hat, war Bosnien-Herzegowina, glaube ich, 2016, wenn ich es richtig im Kopf habe, und Kosovo noch gar nicht offiziell. Wie haben sich diese Prozesse zueinander entwickelt? Laufen ja nicht.
Genau.
Ja.
Genau, also generell verfolgen die Westbalkanstaaten das Regatta-Prinzip. Das heißt, dass sie eben nicht, wie das damals bei der Osterweiterung der Fall war, als Block beitreten sollen, sondern es gilt das Prinzip, dass je schneller ein Land ist mit den Beitrittsvorbereitungen, auch mit Reformen, desto schneller verläuft diese EU-Annäherung. Und da ist ihm klar, dass das Kosovo zum Beispiel einen Startnachteil hatte und nach wie vor hat. Das liegt einfach daran, dass die Staatlichkeit Kosovos nach wie vor umstritten ist. Das heißt, es wird nicht von Serbien, von dem es sich unabhängig erklärt hat, 2008 anerkannt. Es wird aber auch nicht von wichtigen Playern wie China oder Russland anerkannt. Und noch dazu gibt es 5 EU-Mitgliedstaaten, die das Kosovo noch nicht anerkannt haben. Und das verkompliziert natürlich diese EU-Annäherung ungemein. Es ist auch interessant zu sehen, dass bilaterale Blockaden Staaten auf dem Weg in die EU aufhalten können. Wenn Sie sich Nordmazedonien ansehen, das Land hat ja erst vor kurzem seinen Namen geändert, also der Name war umstritten und nun hat man sich eben nach diesem langwierigen Namensstreit mit Griechenland darauf geeinigt, dass das Land seinen Namen ändert und von nun an Republik Nordmazedonien heißt. Und de facto hat die Europäische Kommission schon im Jahr 2009 zum ersten Mal empfohlen, dass Mazedonien die Beitrittsverhandlungen eröffnen könnte, was dann aber eben immer durch dieses griechische Veto verhindert war. Und da wurde eben wirklich erst vor kurzem der Weg frei. Das heißt, dass sozusagen der Stand im Beitrittsprozess, der formale Stand, nicht immer unbedingt die Gegebenheiten oder den Vorbereitungsgrad eines Landes widerspiegelt.
Viel zu diskutieren heute. Die Uhr tickt für den Beitritt der Balkanländer schon unterschiedlich lang und darüber reden wir heute in Punkt 1. Sie können mitreden. Rufen Sie in der Sendung an unter 0800 2269 79 oder schreiben Sie ein E-Mail an punkt1@orf.at. Ausgewähltes von Goran Bregovic heute in Punkt 1 und wir reden mit Theresia Tögelhofer über die EU und die Westbalkanländer. Ich habe vorhin die 6 Länder aufgezählt. Was ist denn eigentlich von diesem Sammelbegriff Westbalkan zu halten? Dient der nur für politische Reden und für Zeitungsschlagzeilen nur in der EU oder in der Region auch? Wie sieht das aus?
Also der westliche Balkan ist eigentlich eine Erfindung der Europäischen Union. Das heißt, vor 20 Jahren, als die EU die Beitrittsperspektive für diese Staaten beschlossen hat, brauchte die Gruppe sozusagen auch einen Namen und dann hat man eben diesen Begriff gewählt. Und das heißt, es handelt sich nicht um einen geografischen Begriff im engeren Sinne, sondern um einen politischen Begriff. Das wurde sehr gut deutlich, als Kroatien im Jahr 2013 der EU beigetreten ist, wo man sich dann plötzlich die Frage gestellt hat und wo viel Verwirrung herrschte, ob Kroatien denn jetzt nach wie vor zum westlichen Balkan gehört oder ob es sozusagen jetzt die Region verlässt, weil es Mitglied der Europäischen Union geworden ist. Und das bringt mich grundsätzlich auch zu dem Problem, das ich mit dem Begriff sehe. Und zwar handelt es sich um eine Fremdzuschreibung. Also es ist ein Begriff, den die EU den Westbalkanstaaten sozusagen aufgesetzt hat. Und der Begriff Balkan ist ja generell eher negativ konnotiert. Vor allem Kroatien hatte gar keine Freude damit, da jetzt plötzlich in den Balkan oder Westbalkan verfrachtet zu werden. Und das zweite Problem ist, dass damit eben eine jahrhundertealte Dichotomie zwischen den Begriffen Europa und Balkan fortgesetzt wird. Das heißt, man ist so lange Teil des Balkans, in diesem Fall des westlichen Balkans, bis man eben die Reformen, die gefordert wurden, umgesetzt hat, bis man bereit genug ist, sozusagen aus dem unter Anführungszeichen defizitären Balkan in die Europäische Union zu wechseln.
Das ist interessant. Spricht eigentlich die kroatische Präsidentschaft dann vom Westbalkan-Gipfel auf Kroatisch? Wissen Sie das?
Das kann ich Ihnen ad hoc nicht sagen, aber tatsächlich ist es so, dass eben auch österreichische Diplomaten diesen Begriff Westbalkan nicht sehr gerne verwenden. Und es gibt einige, die dann einfach von Südosteuropa sprechen oder von den Beitrittsanwärtern Südosteuropas.
Ich habe jetzt die Zeitungsschlagzeilen ein wenig angesehen zum virtuellen Zagreb-Gipfel letzte Woche. In den Medien der EU-Länder ist die Konferenz ein wenig untergegangen, wie so vieles derzeit, wobei die Frage ist, wie das sonst ausgesehen hätte. Naja, das Häufigste, was man jetzt in den EU-Medien lesen konnte, war, es gab wenig Konkretes einfach. Es gibt einerseits diese Erneuerung oder Bekräftigung der Beitrittsperspektive, aber nach wie vor ohne konkreten Zeitplan oder Fahrplan. Andererseits fordern Angela Merkel und Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates, Reformschritte, relativ allgemein, aber auch wieder, wird in den Zeitungen kritisiert, ohne konkret zu werden. Was haben Sie da jetzt draus gelesen?
Also ich glaube, man muss sehen, dass die wirklich wichtigen Entscheidungen, Weichenstellungen schon ein paar Wochen vor dem Gipfel gestellt wurden. Das war eben einerseits diese Eröffnung der Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien, die jetzt beschlossen wurde. Das war sehr wichtig, weil dieser Beschluss 1,5 Jahre lang blockiert war durch ein Veto Frankreichs. Wobei es da gar nicht um diese beiden Länder ging, sondern generell um den Wunsch Frankreichs, den Beitrittsprozess zu reformieren und generell auch die EU zu reformieren, bevor man überhaupt neue Staaten aufnehmen kann. Und das ist auch passiert. Das heißt, es wurde auch eine neue Beitrittsmethodologie angenommen, wo die EU eben gerne klarere Akzente im westlichen Balkan setzen will. Und dem Prozess wieder mehr politische Steuerung verleihen. Also es soll nicht alles im Autopilotenmodus vor sich hin plätschern, sondern die EU möchte sich wieder stärker im westlichen Balkan einbringen, was eben auch daran liegt, und darüber können wir vielleicht auch noch sprechen, dass es eben auch eine Reihe von externen Akteuren gibt, wie Russland, China, die Golfstaaten, die eben verstärkt in der Region aktiv sind. Der Gipfel selbst stand natürlich ganz stark im Zeichen der Corona-Krise. Und da wurde eben Solidarität und Zusammenarbeit mit den Westbalkanstaaten bekräftigt. Die EU hat angekündigt, dass sie ein Hilfspaket in Höhe von 3,3 Milliarden Euro zur Verfügung stellen wird. Und es wird auch nochmal einen Wirtschafts- und Investitionsplan geben im Herbst, den die Europäische Kommission gerade ausarbeitet. Also es ist nicht nur heiße Luft, sondern die EU will eben einerseits angesichts der Corona-Krise, andererseits aber eben auch angesichts dieser geopolitischen Konkurrenzsituation, die sich da abzeichnet, tatsächlich im westlichen Balkan wieder stärker aktiv werden.
Und umgekehrt die Reaktionen in den betroffenen Ländern, die politischen Reaktionen, haben Sie mir gerade noch geschrieben, sind nicht über das Erwartbare hinausgegangen. Das mag für Sie auch sicher stimmen als langjährige wissenschaftliche Beobachterin. Aber sagen Sie mir trotzdem, was da so vorhersehbar war und warum das so klingen musste.
Also grundsätzlich wird in den Staaten jedes Engagement, sozusagen jedes Lebenszeichen der EU in Richtung des Beitrittsprozesses begrüßt. Am interessantesten fand ich die Reaktion des nordmazedonischen Außenministers Dimitrov, der darauf hingewiesen hat, dass in dieser Abschlusserklärung das Wort Erweiterung fehlt. Und es gab auch andere Beobachter, denen das aufgefallen ist. Also wenn sie sich die Abschlusserklärung des Zagreb-Gipfels vergegenwärtigen, kommt das Wort Erweiterung nicht vor, aber auch nicht die Begriffe Mitgliedschaft oder EU-Integration, sondern es ist lediglich von der europäischen Perspektive des westlichen Balkans die Rede. Und ich denke, das zeigt ganz gut das Dilemma, das die Europäische Union hat. Sie hat einerseits einige triftige Gründe, diese Beitrittsperspektive für den westlichen Balkan so glaubwürdig und konkret wie möglich zu halten. Und andererseits zögert sie, dieses Beitrittsversprechen tatsächlich einzulösen. Oder in anderen Worten, man möchte gerne die Hebelwirkung dieses Beitrittsprozesses nutzen, um eben Reformen anzustoßen, um Stabilisierung voranzutreiben. Aber wenn es eben tatsächlich darum geht, dass dann neue Staaten in ein paar Jahren vielleicht aufgenommen werden sollen, da gibt es einige Mitgliedstaaten, die auf der Bremse stehen.
Dann reden wir mit unseren Hörern und Hörerinnen. Unser erster Anrufer in der Sendung ist der Herr Hämmerle. Schönen guten Nachmittag. Bitte.
Ja, grüß Sie. Gibt's da Unterlagen, aus denen man gewisse Prognose ableiten kann? Werden diese Staaten Nettozahler sein oder muss man dann wieder denen helfen, dass vielleicht irgendwie irgendwann was an Beiträgen wird? Also ich rede jetzt nicht nur vom Geld, kulturell, weltpolitisch. Sie wissen etwa, worauf ich hindeute. Gell? Danke für die Antwort.
Danke, Herr Hämmerle. Ja, die Unterlagen zum wirtschaftlichen Produkt gibt es wahrscheinlich.
Genau, das kann man mit Sicherheit sagen, dass die Staaten am Anfang keine Nettozahler werden, sondern Nettoempfänger. Das liegt einfach daran, dass sie wirtschaftlich einen großen Abstand zur Europäischen Union haben. Da wird die EU sicher die Staaten weiterhin fördern müssen. Ich höre da so ein bisschen die Frage heraus, was nützt das, was bringt es der Europäischen Union, wenn sie die Staaten aufnimmt? Und da hilft es, glaube ich, wenn man sich die geografische Lage der Westbalkanstaaten veranschaulicht. Und zwar sind sie von EU-Mitgliedstaaten umgeben. Also der westliche Balkan ist, wenn Sie so wollen, eine Enklave innerhalb der Europäischen Union. Und da macht es aus strategischen Gründen allein Sinn, dass sie eben wirklich auch Mitglied der Europäischen Union werden. Ansonsten denke ich, ist auch ein wichtiges Stichwort, diese Frage der europäischen Einigung im Gesamten. Das war etwas, was im Zuge der Osterweiterung oft betont wurde, dass Europa sich sozusagen einigt oder wiedervereinigt. Und in Bezug auf die Westbalkanstaaten hört man diesen Diskurs kaum. Wird aber auch immer wieder von österreichischen, auch von deutschen Diplomaten, habe ich es auch vernommen, dass die EU eben nicht komplett ist ohne die Westbalkanstaaten. Und ich denke, so kann man es tatsächlich auch sehen.
Unser nächster Anrufer ist der Herr Birker. Schönen guten Nachmittag, Herr Birker.
Guten Tag, da spricht Birker, ja.
Bitte.
Ich habe einige Jahre in Mazedonien gelebt, also fast 15 Jahre, oder eigentlich muss ich jetzt korrekterweise sagen Nordmazedonien, und habe Mazedonien als ein extrem stabiles Land erlebt. Einfach nur ein Beispiel. Die Währung in Mazedonien ist in den letzten 25 Jahren bis auf eine einmalige Abwertung von 15% immer exakt parallel zum Euro oder zur D-Mark damals noch gelaufen, und habe auch das Land immer als ein sehr fortschrittliches Land empfunden, das auch zum Beispiel 2008 relativ gut durch die Krise gekommen ist und eben nur das Griechenland Veto bekommen hat. Was natürlich schlimm ist, ist, dass jetzt vielleicht die Enttäuschung der Bevölkerung groß wäre, nachdem es endlich durchgerungen wurde, den Namen zu ändern, was nicht leicht ist für ein Land, das trotzdem zu machen. Wie sieht man das? Wie wird das weitergehen?
Ja, bleiben Sie mir noch dran, Herr Birker. Ich lasse jetzt mal die Frau Tögelhofer auf Ihre Frage antworten.
Genau, danke, dass Sie Mazedonien angesprochen haben oder Nordmazedonien. Das ist wirklich ein interessantes Beispiel. Wenn man sich die Zustimmungswerte zur Europäischen Union ansieht, im sogenannten Balkanbarometer, dann fallen die relativ hoch aus, und im letzten Jahr sind sie dann komplett eingebrochen. Und das kann man eben darauf zurückführen, dass Nordmazedonien nach diesen sehr langen Jahren der Verhandlungen diesen Namensstreit mit Griechenland gelöst hat. Das war innenpolitisch sehr umstritten, das war wirklich schwer durchzubringen. Und trotzdem, in dem Moment, wo sozusagen Griechenland den Weg freigegeben hat für Nordmazedonien, um die Beitrittsverhandlungen zu eröffnen, kam dann die Blockade durch Frankreich. Und das hat die Leute einfach sehr verunsichert und ihnen auch das Gefühl gegeben, dass sie von der EU nicht gewollt werden, dass die EU es nicht ernst mit ihnen meint. Das sind die Umfragewerte tatsächlich dann sehr, sehr stark gesunken, von zwei Drittel, die den EU-Beitritt für eine gute Sache befinden, auf ein Drittel der Befragten. Jetzt, wie gesagt, ist das Problem insofern gelöst, als Mazedonien die Beitrittsverhandlungen beginnen kann. Und da wird es dann spannend, im nächsten Jahr zu sehen, wie dann die Stimmung in der Bevölkerung ausfällt.
Ja, Herr Birker, wie nehmen Sie die Stimmung in der Bevölkerung wahr? Also Frau Dögelhofer hat es gesagt, diese Umbenennung war ja innenpolitisch, aber auch gesellschaftlich oder ist immer noch extrem umstritten. Jetzt hat man sie durchgeführt mit dem expliziten Ziel, eben fast dem einzigen Ziel, dieses Griechenland-Veto, dieses Beitrittsveto loszuwerden. Wie hätte man sich da jetzt mehr, hätte man sich erwartet, dass man jetzt mehr dafür bekommt oder Konkreteres bald einmal dafür bekommt? Was sagen da die Leute, mit denen Sie reden, Herr Birker?
Ich bin jetzt natürlich schon einige Jahre in Österreich, wobei meine Frau aus Mazedonien ist. Hm. Und ich habe viele Verwandte oder eben angeheiratete Verwandte. Und in den Gesprächen, man merkt sehr wohl eine gewisse Enttäuschung natürlich. Und es war vor allem auch vorher ein politisch doch ein bisschen umstrittenes Regime, das gewechselt wurde. Und dadurch ist das neue Regime auch, oder die neue Regierung, muss man sagen, natürlich hat einen gewissen Unsicherheitsfaktor und wurde auch angezweifelt von der Bevölkerung. Ich weiß nicht, wie das in weiterer Folge aufgenommen wird, ob dieser Schock durch Macron, das Sie angesprochen haben, dass er eben das nicht sofort befürwortet hat und dass er Veto eingelegt hat, ob das so leicht weggeht. Und gewissermaßen werden die Länder des Westbalkans eher Richtung Russland und Türkei getrieben, weil gerade die Länder Türkei und Russland versuchen sehr massiv in vielen Ländern des Westbalkans zu investieren und auch Einfluss zu nehmen.
Genau, darüber wollten wir sowieso noch reden. Ja, danke mal, Herr Birker, für den Live-Bericht. Frau Dögelhofer, in Nordmazedonien selbst ist auch schon seit Anfang der 2000er auf der Liste der EU-Kandidatenstatus, dann seit 2005. Was ist in dieser Zeit jetzt wirklich passiert oder weitergegangen?
Also gerade sehen Sie das auch so wie unsere Hörer? Ja. Hat eine sehr wechselvolle Geschichte in Sachen EU-Integration, weil das hat er, glaube ich, sehr gut beschrieben, einfach sehr viel Enttäuschung auch da war. Also man muss sich vorstellen, es gab über 10 Jahre lang die Empfehlung der Europäischen Kommission, dass man die Verhandlungen aufnehmen könne. Ja. Und es ist eben nichts passiert, was auch sehr gut verdeutlicht, welchen Einfluss jeder einzelne EU-Mitgliedstaat auf diesen Beitrittsprozess hat. Also alle Entscheidungen müssen mit Einstimmigkeit getroffen werden. Und so kommt es eben öfters zu bilateralen Blockaden. Das Problem mit diesen Blockaden ist, dass sie sich dann eben nicht an den Beitrittskriterien orientieren und dass der Prozess damit willkürlich wird. Man eben das Gefühl hat, dass die EU nicht objektiv entscheidet, sondern der Beitrittsprozess den Launen der Mitgliedstaaten ausgesetzt ist.
Dann haben wir gleich noch eine Frage auch zu einem konkreten Land, nämlich Albanien, von der Frau Forstner, die uns ein Mail geschrieben hat. Mich interessiert, steht da, wie die Perspektive für den EU-Beitritt Albaniens ist und wie die Zustimmung der albanischen Bevölkerung hierzu aussieht. Wissen Sie aus Albanien was Konkretes, Frau Tögelhofer?
Ja, also in Bezug auf die Zustimmung zum EU-Beitritt, da sind die Albaner und auch die Kosovaren seit Jahren Spitzenreiter. Also wenn Sie sich Umfragen ansehen, dann befinden über 80% der Albaner, dass der EU-Beitritt eine gute Sache ist. Also der EU-Enthusiasmus ist sehr groß im Land. Gleichzeitig ist Albanien aber auch zum Beispiel das Land, das massiv von Brain Drain betroffen ist. Also im letzten Jahr haben allein 60.000 Albaner in der EU eine Arbeitsgenehmigung bekommen, also eine erste Arbeitsgenehmigung, was also darauf hinweist, dass es sehr, sehr viele gibt, die auch unzufrieden mit der Situation im Land sind und woanders sozusagen ihr Glück versuchen. Zur Perspektive Albaniens selbst. Wie gesagt, Albanien kann jetzt auch die Beitrittsverhandlungen eröffnen. Das ist für Albanien natürlich ein extrem wichtiges und positives Signal. Wobei Mazedonien im Vergleich zu Albanien immer wieder als Musterschüler dasteht, also insofern als in für Albanien mehr Auflagen gibt. Also zum Beispiel in Bezug auf Korruptionsbekämpfung, auch in Bezug auf organisiertes Verbrechen. Da hat Albanien strengere Auflagen bekommen als Nordmazedonien.
Bei den Albanern, so wie bei auch bei den Serben, ist auch die Zustimmung der österreichischen Bevölkerung in einer rezenten Umfrage am größten. Bei Nordmazedonien ist man eher skeptischer geworden. Darüber können wir gleich noch reden. Die Länder des ehemaligen Jugoslawien an der Türschwelle der EU. Wer steht auf der anderen Seite und wo schauen die dorthin? Darüber reden wir gleich noch in Punkt 1 und Sie können uns weiter anrufen unter 0800 226979, 0800 226979 oder Sie schreiben ein E-Mail an punkt1@orf.at. Wesentlicher Punkt in der vergangenen Westbalkan-Konferenz letzte Woche war eine rasche, relativ unbürokratische Krisenhilfe. In dem Zusammenhang wurde auch gleich betont von Seiten der EU, dass es einerseits klare Kriterien gibt für den Einsatz dieser Mittel, andererseits, dass die auch in einer Größenordnung sind, 3,3 Milliarden allein jetzt in einer ersten Tranche. Und wie und warum das betont wird, darum geht's mir. Da schwingt nämlich immer der Vergleich mit dem Engagement in letzter Zeit vor allem von China in der Region, das die EU mit mehr und mehr mit Besorgnis sieht. Theresia Tögelhofer ist zu Gast in Punkt 1. Wie ist das einzuordnen?
Ganz genau. Also die Corona-Krise wird zu einem Kristallisationspunkt, kann man sagen, wo Entwicklungen, die die letzten Jahre stattgefunden haben, stärker zum Vorschein treten. Und eine Entwicklung, die sozusagen auch im Mittelpunkt des EU-Diskurses steht, nun seit einigen Jahren, ist das Auftreten und der wachsende Einfluss anderer externer Akteure. Also konkret sprechen wir von Russland und der Türkei, die aber tatsächlich schon sehr lange in der Region aktiv sind und ja auch eine historische Verbindung zu ihr haben. Aber es sind auch neue Player dazugekommen, nämlich insbesondere China und die Golfstaaten. Und im Falle von China ist es eben so, dass es sehr präsent ist mit großen Infrastrukturprojekten, die sich in die neue Seidenstraße einschreiben. Ein Beispiel, das sehr bekannt ist, ist, dass China die Eisenbahnlinie zwischen Belgrad und Budapest neu baut. Und jeder, der diese Linie schon mal genommen hat, wird auch wissen, dass die Modernisierung notwendig ist. Also gerade was die Geschwindigkeit betrifft, reißt es sich wirklich noch wie zu Kaisers Zeiten. Das bedeutet, dass generell in der Region, was die Infrastruktur betrifft, also Zugstrecken, Autobahnen, einfach ein enormer Modernisierungsbedarf besteht. Da ist es natürlich verlockend, wenn China günstige Kredite anbietet, um diese Infrastrukturprojekte umzusetzen. Kritisiert wird daran immer wieder, dass EU-Standards bei diesen Projekten nicht eingehalten werden. Also zum Beispiel in Bezug auf Umweltstandards, aber auch wenn es um die Vergabe von Aufträgen geht, ist das oft wenig transparent und wird einfach viel geheim gehalten. Jetzt in der Corona-Krise hat man das eben sehr gut gesehen. Das Beispiel Serbiens ist hier sehr interessant. Hat der serbische Präsident Aleksandar Vučić eine Pressekonferenz abgehalten am Belgrader Flughafen, als er eben Hilfslieferungen aus China, also an medizinischer Schutzausrüstung, entgegengenommen hat, sehr medial wirksam in der Präsenz auch des chinesischen Botschafters. Und bei dieser Gelegenheit hat Vučić sehr stark über die EU geschimpft. Er hat eben kritisiert, dass es keine europäische Solidarität gäbe, das sei nur ein Märchen. Gleichzeitig hat er eben den chinesischen Präsidenten Xi Jinping als einen wahren Freund bezeichnet und als Bruder des serbischen Volkes. Das wurde dann auch im chinesischen Staatsfernsehen aufgegriffen, eben unterlegt mit Untertiteln und einer sehr dramatischen Hintergrundmusik. Das hat sehr viele Entscheidungsträger in der EU auch verärgert, weil es nicht den Tatsachen entspricht. Also gerade die nächsten Wochen haben dann gezeigt, dass mit Abstand am meisten Unterstützung für die Westbalkanstaaten in der Corona-Krise immer noch aus der Europäischen Union kam.
Aber
in der Wahrnehmung ist es anders, und da hat die EU, muss man sagen, auch ein Kommunikationsproblem.
Es gibt, also der serbische Präsident Aleksandar Vučić macht das gerne. Es gibt über ihn schon lang den oft wiederholten Satz, er kann an einem Tag Merkel und am nächsten Tag Putin empfangen, um jetzt über Russland zu reden. Und beide kommen dann, wie der Satz dann weitergeht, wie das bewertet wird, kommt sehr darauf an, wer ihn dann jeweils sagt. Was sagen Sie, was sagen die Serbinnen und Serben, mit denen Sie reden, oder an wen richtet sich Vučić dann auch, wenn er kurz vor der Konferenz jetzt verlauten lässt, auf die europäische Solidarität braucht man sich eh nicht verlassen?
Genau, das ist ein populistisches Spiel, würde ich sagen. Und da gibt es verschiedene Adressaten. Ein Adressat ist eben ganz bestimmt China, einfach um einem wichtigen Partner, und das ist China mittlerweile für Serbien, Honig ums Maul zu schmieren. Das kann man also relativ einfach machen. Und der andere Adressat sind bestimmt auch die serbischen Bürger, eben vor allem jene, die ohnehin Vučić-affin sind. Da kommt es gut an, wenn man den starken Mann spielt, wenn man klare Ansagen macht. EU-Bashing, sage ich mal, kostet wenig.
Dann möchte ich unsere nächste Anruferin in der Sendung begrüßen. Das ist die Frau Göbert. Schönen guten Nachmittag, Frau Göbert.
Ja, grüß Gott. Ich verfolge die Diskussion mit sehr großem Interesse. Also ich würde sagen, zu dieser Frage, ob man noch weitere Staaten aus dem Osten dazu nimmt, dass man doch erst einmal innerhalb der EU die Probleme regeln sollte. Die EU hat bis jetzt immer noch kein probates Mittel, um mit Staaten wie Ungarn oder Polen, die ständige EU-Recht mit Füßen treten, gegen die vorzugehen durch dieses Prinzip der Einstimmigkeit. Und ich denke, solange die EU sich nicht so reformiert hat, dass sie wirksam mit solchen Konflikten umgeht, finde ich, ist an eine Erweiterung für mich gar nicht zu denken.
Ja, danke, Frau Göbert. Also die Skepsis der Franzosen, aber auch der Niederländer galt jetzt als gelöst, aber insofern gelöst halt, dass der Gipfel soweit stattfinden konnte. Wie ist wirklich der Stand bei der internen Integrationsperspektive der EU, Frau Tögelhofer? Sind wir weit genug, um an Erweiterung denken zu können wieder?
Genau, das ist eine Frage, die viel diskutiert wird und es erscheint tatsächlich kontraintuitiv sozusagen in einer EU, die sich ohnehin in einer Krise oder in multiplen Krisen befindet, noch weitere Mitglieder hinzuzunehmen. Und ich finde, dass Frau Göbert auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen hat. Und das ist auch ein Punkt, warum die Erweiterungsskepsis in den letzten Jahren gewachsen ist. Wir haben eben gesehen, dass langjährige Mitgliedstaaten Rückschritte machen in Bezug auf liberale Demokratie, in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit. Also bei Rumänien und Bulgarien war es ja so, dass sie beitreten durften, ohne hier wirklich die Standards erfüllt zu haben. Aber gerade bei Ungarn und bei Polen gab es in den letzten Jahren sehr bedenkliche Entwicklungen. Und ich würde ja auf jeden Fall zustimmen, dass die EU eben auch einen Mechanismus braucht, um innerhalb der EU damit umgehen zu können, wenn rechtsstaatliche Prinzipien verletzt werden. Und das ist auch etwas, was die EU auf der Agenda hat und was in Arbeit ist. Ich würde sagen, wir brauchen beides. Also wenn wir sagen, wir konzentrieren uns die nächsten 10 Jahre darauf, die EU zu reformieren und dann schauen wir mal in den westlichen Balkan, ob die Staaten noch beitreten wollen und können und was dort der Stand ist, dann riskieren wir einfach die Region zu verlieren. Insofern ist es einfach wichtig, an beiden zu arbeiten. Und insbesondere denke ich, dass der Nichtbeitritt oder die Nichtbeitrittsperspektive für diese Staaten kein einziges Problem der Europäischen Union lösen würde. Also es ist wichtig, mit einem Beitritt nicht neue Probleme zu importieren, das sehe ich genauso. Aber gleichzeitig, wie gesagt, wenn wir von heute auf morgen die Beitrittsperspektive für die Westbalkanstaaten aussetzen würde das den Zustand der Europäischen Union nicht wesentlich verbessern.
Dann schauen wir, was unsere nächste Anruferin dazu sagt. Das ist die Frau Steinacker. Und wenn das die ist, die wir meinen, dann ist es die ehemalige deutsche Botschafterin. Schönen guten Nachmittag, Frau Steinacker.
Ja, einen schönen guten Nachmittag. Also ich habe die Sendung mit großem Interesse verfolgt und kann aus meiner eigenen Erfahrung insgesamt 13 Jahren auf verschiedenen Posten in den Balkanstaaten sagen, dass ich die EU-Politik gegenüber diesen Staaten als extrem widersprüchlich empfunden habe. Eine sehr große Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und viele der Reformprogramme sind zwar gut gemeint, wirken aber nicht so, wie sie wirken sollten, aber auch aufgrund eben, wie gesagt, sehr widersprüchlicher Signale seitens der EU. Die EU als EU gibt es ja nicht. Es gibt die Kommission, es gibt den Rat, es gibt die einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Ich habe die schlimmste Zeit, fast schlimmste Zeit des Gruevski-Regimes jetzt Nordmazedonien erlebt. Ich war in Montenegro, wo ein Mann mit seiner Familie ein autokratisches und sehr korruptes Regime seit 30 Jahren betreibt. Und die Hilflosigkeit, scheinbare Hilflosigkeit der EU gegenüber diesen Phänomenen. Und man wundert sich dann, warum die Reformen nicht vorangehen. Müsste man nicht wirklich einmal einen echten und offenen Gespräch in der EU selber führen, wie man sich gegenüber dem Westbalkan, der für mich zu Europa dazugehört, anders fördern kann und vor allen Dingen ganz anders auf die dortige, zum Teil recht gute Zivilgesellschaft zu gehen. Es gibt viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die kämpfen für Rechtsstaatlichkeit, für Demokratie, für Minderheiten, aber auch, was ganz besonders und dringlich notwendig ist, für Umwelt- und Naturschutz. Denn diese Länder werden vor unseren Augen und nicht zuletzt auch mit Unterstützung westlicher Firmen und westlicher Politik zerstört. Wir brauchen eine Abkehr von der neoliberalen Politik auf dem Westbalkan. Und dazu kann meines Erachtens die EU und können ihre Institutionen beitragen, anders als sie es bisher getan haben. Und meine Frage wäre, sehen Sie dazu eine Chance?
Frau Tögelhofer?
Ja, also das haben Sie sehr gut formuliert, diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit, das ist die Mutter aller Probleme. Also es haben nicht nur die Westbalkanstaaten ein Umsetzungsproblem, insofern als Reformen verabschiedet werden, die dann oft aber in der Praxis nicht wirklich zum Leben erweckt werden, sondern dasselbe können wir mit der EU eben beobachten. Also es mangelt nicht an Strategien, es mangelt nicht an Aktionsplänen, um diese Strategien umzusetzen. Aber wenn es dann eben wirklich um die konkreten Ergebnisse vor Ort geht, dann sind die Ergebnisse oft bescheiden. Ich denke, dass in der EU selbst das Bewusstsein gewachsen ist, also eben auch mit dieser neuen Beitrittsmethodologie, die jetzt verabschiedet wurde. Wie gesagt, es wird auf die Umsetzung ankommen. Also ich würde jetzt noch nicht über den Erfolg oder das Scheitern urteilen können. Aber was tatsächlich sehr interessant ist an dieser Reform ist, dass man eben stärker sanktionieren möchte. Also man möchte Ländern, die wo es Rückschritte bei Reformen gibt oder auch über einen zu langen Zeitraum einfach Stagnation, wie wir das auch die letzten Jahre erlebt haben, möchte man eben einerseits mit Finanzmitteln, also die Finanzmittel kürzen können und andererseits eben auch Teile des Beitrittsprozesses oder vielleicht auch den gesamten Beitrittsprozess suspendieren können. Wie gesagt, die große Frage ist, ob es den politischen Willen gibt, das dann auch 1:1 umzusetzen.
Vielen Dank für den Anruf, Frau Steinacker. Unser nächster Anrufer hat auch, glaube ich, ein Statement zu dieser Methodologie des Beitrittes. Das ist der Herr Schnabel. Schönen guten Nachmittag, bitte.
Ja, grüße Gott an Ö1. Also ich möchte dazu sagen, es macht den Anschein, die EU schürt wirtschaftliche Hoffnung. Ja. Man lässt Balkanstaaten bzw. Beitrittsstaaten europäisch lernen. Ja. Und man lässt sie dann jedoch nicht die Abschlussprüfung machen. Ja. Also sie kommen zu keinem Abschluss. Ja. Und mir kommt vor, dass die... dass einfach viel zu viel Gesellschaft involviert ist oder zu eine zu große Bürokratie ansteht. Ja. Also wenn man denkt, die Türkei-Gespräche, die haben sie Jahrzehnte, ja, wie ich das noch in Erinnerung habe, Jahrzehnte gezogen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch auch so verlogen. Ja, das ist unehrlich. Ja. Entweder sagt man klar, ja, wir sind interessiert, wir machen das, wir ziehen an einen Strang oder nicht. Und das geht mir ab. Einfach eine klare Linie. Ja. Das wollte ich als Beitrag eben.
Ja, danke, Herr Schnabel. Ich darf noch ergänzen, weil ich es vorher schon versprochen habe. Es gab im zeitlichen Umfeld des Gipfels eine Umfrage in der österreichischen Bevölkerung, die die Zustimmung zu einem möglichen Beitritt der einzelnen Länder abgefragt hat. Eben die Unterstützung für Albanien, Bosnien, Serbien wächst. Bei Nordmazedonien, Montenegro und dem Kosovo ist die Bevölkerung eher skeptischer geworden. Alles aber auf recht niedrigem Niveau, im besten Fall unter 40%. Nur jeder Vierte würde Montenegro und Kosovo derzeit begrüßen. Andererseits sieht eine andere Umfrage von derselben Institution jetzt diese Woche eine große Zustimmung für ein stärkeres globales Auftreten der EU und für ein starkes Gemeinsames, eine starke EU nach außen. Absolute Mehrheiten im 60%-Bereich jeweils für ein stärkeres wirtschaftliches Engagement nach außen, für ein geopolitisches und auch für ein humanitäres. Also grundsätzlich wird der EU schon noch Lösungskompetenz zugeschrieben. Frau Tögelhofer, ist es jetzt so, wie der Herr Schnabel gesagt hat, verspielt sie die gerade in den Augen der anderen oder eh schon immer? Oder wie ist da die externe Sicht darauf?
Ich denke eher, dass die EU gerade aufwacht. Und das hat die Frau Steinacker vorhin auch gut angesprochen. Es gibt ja nicht die EU, sondern unterschiedlichste Akteure und jeder Mitgliedstaat hat seine eigene Position. Und was wir erlebt haben, eben als Folge dieser Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise und dieser stärkeren Introvertiertheit der EU ist, dass sie dem westlichen Balkan wenig Aufmerksamkeit beimessen konnte bzw. wollte. Das heißt, man hat die Dinge schleifen lassen. Man hat sich darauf verlassen, dass dieser Beitrittsprozess schon irgendwie läuft und hat es eben verabsäumt, auch große Probleme in der Region anzusprechen oder noch stärker auf der Lösung noch offener Fragen zu beharren, wie zum Beispiel zwischen Serbien und Kosovo. Mhm.
Und Entschuldigung, bei Serbien und Kosovo, da reklamiert ja auch die US-Administration, auch die jetzige, wieder eine Vermittlerrolle für sich, was genau. Die EU auch nicht so hilfreich findet.
Unbedingt. Genau, da sind auch die USA aufgewacht, kann man sagen. Offiziell wird immer gesagt, sie ziehen an einem Strang, die USA und die EU. Ob dem so ist, wird sich dann in den nächsten Monaten herausstellen. Wie gesagt, ich glaube, dass die EU gerade eben durch diesen, ich würde es mal geopolitischen Wake-up-Call einfach sieht, wenn sie in der Region nicht präsent ist, dann füllen dieses Vakuum andere Akteure auf und die bringen natürlich ihre eigenen Interessen mit, die im Gegensatz zu jener der Europäischen Union stehen.
Weil Sie es noch angesprochen haben, dieser Braindrain aus den Regionen, das qualifizierte Abziehen, wie könnte man dem gegensteuern? Ist das, von wo könnten da Steuerungsmaßnahmen ausgehen, zum Beispiel aus der EU oder eher landesintern?
Genau, es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Ich glaube, der Schlüssel ist, dass die Menschen wieder eine Perspektive haben. Das klingt vielleicht ein bisschen blumig, aber tatsächlich ist es so, dass viele Menschen in den letzten Jahren einfach die Hoffnung, die Überzeugung verloren haben, dass es besser wird. Also dass mit diesem EU-Beitrittsversprechen sozusagen auch ein Versprechen auf eine Verbesserung ihrer persönlichen Situation einhergeht. Viele Menschen glauben nicht mehr daran und dann denken sie sich, na gut, wenn die EU nicht zu uns kommt, dann kommen wir in die EU.
Vielen Dank, Therese Tögelhofer, für Ihre Expertise und Ihre Einschätzungen zu EU und Westbalkan heute. Danke an alle, die angerufen, geschrieben und mitgemacht haben. Morgen in Punkt 1, der Balkan könnte bald bei uns sein, aber anders. Das Klima, ein Klima wie am nördlichen Balkan heißt, das wird in wenigen Jahren in Österreich herrschen. Das Phänomen Dürre, das bei uns jetzt herrscht, gerade eine auch Alltag werden könnte in Österreich, auf das wir aber kaum vorbereitet sind. Darüber spricht Wolfgang Wagner, Professor für Fernerkundung und Leiter des Departments für Geodäsie und Geoinformation an der TU Wien mit Barbara Zeithammer. Punkt 1 heute mit Ottmar Bergsmann, Alexander Musik, Agnes Faber, Helmut Jasper und Xaver Vortuber. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Kale halosity